Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Osttimor beschäftigt uns heute mal wieder, jener kleine Inselstaat im Südosten Asiens, der so besonders ist, weil sich über 95% der Bevölkerung zum katholischen Glauben bekennen. Osttimor ist noch sehr jung, erst seit 2002 unabhängig vom großen Nachbarn Indonesien. Es ist daher noch eine Demokratie auf tönernen Füßen und noch ein schwieriger Weg zum Staat. Wie die Lage auf Osttimor derzeit ist und welche Rolle die katholische Kirche bei der Entwicklung des Landes hat, darüber sprechen wir gleich mit dem Schweizer Jesuitenpater Rüdi Hoffmann. Pater Rüdi Hoffmann, willkommen in unserer Sendung. Viele unserer Hörer werden sich an Sie erinnern. Sie haben am letzten Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not teilgenommen und auch auf den Internetseiten von Kirche in Not schon häufiger über die Lage in Osttimor berichtet. In den vergangenen Tagen hat jetzt ein schweres Erdbeben der Stärke 6,6 Ihre Region erschüttert. Das Epizentrum war nur etwa 300 Kilometer östlich der osttimoresischen Hauptstadt Dili. Die Behörden befürchteten zunächst einen Tsunami. Hat sich diese Befürchtung bewahrheitet?
Nein, zum Glück kam es nicht zu einem Tsunami. Es war zwar eine Warnung durchgegeben, der Küste entlang, sodass viele Leute auf die Hügel flüchteten, aber es ist nichts passiert.
Also
man hat auch das Erdbeben eigentlich nicht gespürt.
Also keine verletzten Schäden in irgendeiner Art?
Nein.
Pater Rüdi, ich erwähnte gerade, dass Sie für Kirche Not vor etwa anderthalb Jahren in einer Serie aus Osttimor berichtet haben. Damals hatten ja gerade die Unruhen begonnen, ausgelöst von meuternden Soldaten. Was waren die Ursachen für diese Unruhen damals?
Ich glaube, dass wir heute besser wissen, was die Ursachen waren. Also zunächst waren es die meuternden Soldaten. Ungefähr ein Drittel der Armee hat gemeutert und wurden dann entlassen vom Heer. Jetzt weiß man, dass die meuternden Soldaten zumeist aus dem Westen des Landes kamen, während die zurückblieben aus dem Osten. Und das hat ethnische Gründe. Aber die eigentliche Ursache ist ein Machtstreit zwischen der damaligen Regierungspartei und der Opposition im Allgemeinen. Die Regierungspartei hat sich mit der Unabhängigkeit identifiziert. Sie haben die Verantwortung für die Unabhängigkeit selber übernommen und beschuldigten die anderen der Mitarbeit mit den Invasoren. Und die anderen waren frustriert und fühlten sich benachteiligt, besonders in der Armee. Und da die Polizei auch zum Teil mit der Regierungspartei damals verbunden war, da hat es einen Streit gegeben zwischen der Armee und der Polizei, was einige Todesopfer gefordert hat.
Ja, Sie haben jetzt die politische Dimension dieser Unruhen geschildert. Jetzt ist aber auch immer wieder zu hören, dass es viel organisierte Bandenkriminalität gibt auf Osttimor, vor allem auch von Jugendlichen. Das scheint also auch eine soziale Komponente zu haben. Wo liegen denn da die Ursachen?
Es gibt viele Gruppen der sogenannten Kriegskunst. Und das hat damit zu tun, dass traditionell die Jugendlichen ihre Tapferkeit beweisen mussten. Und in früheren Zeiten gab es die Kopfjäger. Also die Jugendlichen, wenn sie einen Kopf mit nach Hause brachten, dann wurden sie gefeiert als Helden. Und diese Mentalität wurde dann von den Portugiesen und nachher vor allem von den Indonesiern ausgenutzt für ihre Zwecke. Und jetzt geht es weiter so. Die Jugendlichen fühlen sich stark, wenn sie gewalttätig sind. Und das ist ein großes Problem. Und man will diese Gruppen organisieren in sogenannten Kriegskunstgruppen, damit sie unter Kontrolle sind, aber das gelingt eben nur schlecht. Und vor allem werden diese Gruppen ja von allen Seiten ausgenutzt für die Zwecke der entsprechenden politischen Partei.
Und wie ist die Lage zurzeit in Osttimor?
Das Problem ist noch nicht gelöst. Es ist zwar ruhig, es gibt relativ wenig Zwischenfälle im Unterschied zu vor anderthalb Jahren, aber das eigentliche Problem ist nicht gelöst. Die Flüchtlinge gehen immer noch nicht nach Hause, weil sie es nicht wagen oder weil man ihnen das schwer macht aus politischen Gründen. Und vor allem bei den Führern des Landes, also bei der Regierung, ist noch immer keine eigentliche Versöhnung da. Vor allem also zwischen der ehemaligen Regierungspartei und der jetzigen Regierungspartei.
Dass politische Parteien untereinander streiten, das ist vielleicht normal. Es erstaunt aber doch ein bisschen, dass das Land so zerrissen ist, wie Sie es gerade beschrieben haben. Nun muss man wissen, Osttimor ist zu 95% ein katholisches Land. Kann denn diese relative konfessionelle Einheit nicht dazu beitragen, dass das Land zur Einheit findet?
Ja, die Tradition geht natürlich auf die Zeit vor dem Christentum zurück. Die Mentalität ist eben immer noch da, nicht? Ich glaube schon, dass das Christentum viel geholfen hat, dass das nicht mehr stattfindet. Aber dass die Jugendlichen sehr schnell zur Gewalt greifen, wenn sie sich behaupten wollen, das ist halt immer noch eine Tatsache.
Bleiben wir mal bei der Politik. Das Land wird zurzeit von zwei Nationalhelden regiert, kann man sagen. Der Präsident und Friedensnobelpreisträger von 1996, José Ramos Horta, ist seit Mai im Amt. Er war vorher schon Premier und Verteidigungsminister. Und der Politiker Xanana Gusmão wiederum ist seit Mai Premierminister und war vorher lange Jahre Präsident des Landes. Ist das ein Zeichen? Macht das Hoffnung auf Stabilität oder ist es im Gegenteil ein Hindernis, weil es sozusagen immer die gleichen Gesichter sind, die das Land regieren?
Ja, der Präsident Xanana war ja nie befreundet mit der Regierungspartei, während er Präsident war. Aber als Präsident hat er eben keine Macht. Es ist eine repräsentative Präsidentschaft. Und diese Macht wollte er wahrscheinlich an sich reißen. Und jetzt wird er beschuldigt, dass er hinter der Krise von 2006 war. Denn es war deutlich, dass wenn es zu den Wahlen kommen wird, also die Wahlen waren letztes Jahr, dann wird die Fretilin-Partei wieder gewinnen und Xanana wird nicht zum Zuge kommen mit seiner Idee von der Zukunft. Und deswegen hat er vielleicht nicht die Krise verursacht, aber er war mit im Spiel. Und das ist nun das große Problem. Der Ramos Horta, anfangs wollte er als Vermittler fungieren.
Sein,
also, er wollte zeigen, dass er sowohl die Regierungspartei wie auch die Opposition zusammenbringen kann. Aber das ist nicht gelungen. Und jetzt ist die Konfrontation zwischen dem Präsidenten und dem Premierminister einerseits, also Ramos Horta und Xanana, und die ehemalige Regierungspartei Fretilin auf der anderen Seite. Und da besteht jetzt eine große Feindschaft. Und solange diese Feindschaft besteht, glaube ich, wird es schwer sein, eine Lösung zu finden.
Ja, ein weiterer Akteur im politischen Spiel ist der ehemalige Premierminister Mari Alkatiri, ein Moslem übrigens. Er ist Generalsekretär dieser größten Partei Fretilin. Welche Rolle hat er im politischen Spiel Osttimors?
Ja, jetzt ist er in der Opposition, aber er anerkennt die Legalität der aktuellen Regierung nicht, weil er glaubt, dass die Fretilin-Partei, die ja am meisten Stimmen hatte, obwohl es nur etwas weniger als 30% waren, hätte die Regierung bilden sollen. Aber sie wurden von der Regierungsbildung ausgeschlossen durch eine Koalition der anderen. Jetzt behauptet er, dass die Fretilin-Leute überall abgesetzt werden von ihren Posten, dass man sie ausschalten will.
Die Schlüsselfigur für die osttimoresische Unabhängigkeitsbewegung damals war ein Geistlicher, nämlich der Bischof Carlos Ximenes Belo, der damals zusammen mit Ramos Horta den Friedensnobelpreis erhalten hat. Was macht er eigentlich zurzeit?
Das ist nicht so deutlich, warum er nicht im Lande ist. Man sagt, er ist in Mosambik, aber ist meistens in Portugal. Er gibt viele Interviews, macht Reden und so, ist ein populärer Mann und er kommt auch oft in den Zeitungen hier in Osttimor. Er war vor etwa 2 Jahren, denke ich, zum letzten Mal hier, hatte sehr großen Erfolg, aber er war nur kurze Zeit hier und ging wieder zurück. Eine Zeit lang war im Gespräch, dass er vielleicht kandidieren wolle als Präsident, aber das waren nur Gerüchte natürlich. Er ist sehr populär, immer noch. Die Leute wollen wissen, was er sagt und hören auf ihn, aber er ist nicht im Lande.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Unser Thema heute ist der mehrheitlich katholische südostasiatische Staat Osttimor. Telefonisch zugeschaltet ist uns Pater Rüdi Hoffmann, ein Jesuit, der in Osttimor lebt und wirkt. Pater Rüdi Hoffmann, Osttimor gilt, und vielleicht ist das auch ein Grund für diese sozialen Unruhen, als eines der ärmsten Länder Asiens. Dabei ist es ja eigentlich reich an Bodenschätzen, wenn wir an die Erdöl- und Erdgasvorkommen in der Timorsee denken. Warum kann das Land nicht von diesem Vorkommen profitieren?
Der Grund ist einfach, weil die Einheit nicht da ist. Solange die verschiedenen Parteien gegeneinander arbeiten, kann kein Projekt vorankommen, das wirklich einen Vorteil für die Bevölkerung werden sollte.
Indonesien ist der große Nachbar von Osttimor. Es ist nebenbei bemerkt auch das größte muslimische Land überhaupt, ein Volk von über 240 Millionen Menschen. Wie haben sich die Beziehungen seit der Unabhängigkeitserklärung entwickelt?
Von Osttimor her gesehen sind die Beziehungen sehr gut. Es besteht kaum eine Idee der Rache gegen die vielen Menschenrechtsverletzungen, die es gegeben hat während 24 Jahren. Es ist ja auch völlig irrealistisch, sich an einem so großen Land zu rächen. Aber es gibt auch kaum Hass oder so. Man hört sehr wenig Negatives über Indonesien hier. Im Allgemeinen ist man zufrieden mit der Unabhängigkeit, ist froh, dass die Armee nicht mehr hier ist, die indonesische Armee. Und im Übrigen versucht man, miteinander zu leben. Es gibt viele Indonesier, die hier noch leben und arbeiten. Und ich habe eigentlich kaum gehört, dass sie Schwierigkeiten haben, weil sie Indonesier sind.
Wie ist es denn umgekehrt? Wie sieht denn Indonesien das Verhältnis zu Osttimor? Vor allen Dingen natürlich die Unabhängigkeit.
In Indonesien ist es anders. In Indonesien kann es Osttimor noch immer nicht verzeihen, dass es unabhängig geworden ist. Die Stimmung in Indonesien gegen Osttimor ist noch ziemlich negativ.
Jetzt ist ja in Indonesien, wenn wir mal in dem Land bleiben, der ehemalige Präsident Suharto gestorben, der das Land jahrzehntelang, ja, man kann sagen, diktatorisch regiert hat, kürzlich gestorben. Er war ja auch für viele der Menschenrechtsverletzungen, der Grausamkeiten verantwortlich, die auch in Osttimor verübt wurden. Sehen Sie jetzt eine Chance, dass Indonesien seine Vergangenheit aufarbeitet?
Ich denke, dass es eine reale Chance ist. Allerdings ist der verstorbene Präsident Suharto immer noch sehr populär bei vielen Leuten. Und die Presse in Indonesien war ja zum Teil voll des Lobes für Suharto, trotz allem. Auch hier in Osttimor. Der jetzige Premierminister Xanana, der ging ja zur Beerdigung. Und er hat gesagt, er geht hin aus Dankbarkeit für all das Gute, das Suharto für unser Land getan hat. Das ist schon ein bisschen ein starkes Stück, wenn man weiß, was alles geschehen ist. Die Führer des Landes bemühen sich eben sehr um gute Beziehungen aus pragmatischen Gründen. Nicht nur Xanana Ramos Horta, aber auch die jetzige Oppositionspartei Fretilin, denn der Al-Khatiri war ja auch in Indonesien und hat sich vor allem bemüht, gute Beziehungen zu den Muslimen in Indonesien zu schaffen. Alle erhoffen sich von guten Beziehungen einen Vorteil.
Und mit Erfolg? Hat er Erfolg gehabt?
Ja, ich glaube, der Erfolg ist eher vordergründig, denn im Grunde genommen ist ja Osttimor sehr abhängig von Indonesien, vor allem, weil sie unter sich selbst uneins sind. Viele Probleme sind ja noch nicht gelöst, zum Beispiel die Enklave Oikussi, die man nur auf der Landverbindung nur durch Indonesien erreichen kann und sonst mit dem Boot. Die Landverbindung ist immer noch sehr schwierig. Ich meine, es gibt keinen Busverkehr. Es braucht ein Visum, das ziemlich schwierig ist zu bekommen für Osttimoresen. Somit ist eigentlich die Enklave sehr isoliert, zum Beispiel. Und dann gibt es immer wieder an der Grenze Zwischenfälle und man sagt, dass Waffen reingeschmuggelt werden und so. Die Beziehungen sind zwar auf der höheren Ebene sehr gut und kein Problem, aber in Wirklichkeit ist es für die Timoresen schon ein Problem.
Ein weiteres wichtiges Land in der Region ist sicherlich Australien, das ja auch Friedenstruppen in Osttimor stationiert hat. Es gibt aber auch Kritiker, die behaupten, Australien strebe den Status einer de facto Kolonialmacht an. Wie bewerten Sie die Rolle Australiens in Osttimor?
In der Krise von 2006 waren wohl die meisten Leute sehr froh, dass die Australier kamen. Aber das war wegen der Krise. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass die australischen Schutztruppen nicht neutral sind, sondern sie sind eigentlich im Dienst von Xanana, aber vor allem von Ramos Horta. Sie kümmern sich nicht um die Justiz und sie waren von Anfang an offen gegen die damalige Regierungspartei Fretilin. Und bis heute entwaffnen sie die Rebellen nicht, offenbar, weil sie diese brauchen, um selber an der Macht zu bleiben, um im Land zu bleiben, sonst wäre ja kein Grund mehr für ihre Präsenz.
Als die Unruhen 2006 ausgebrochen sind, da hat Papst Benedikt seinerzeit alle Gläubigen zum Gebet für die geliebte Nation Osttimor, wie er ausdrücklich gesagt hat, aufgerufen. Haben Sie seinerzeit auch Solidarität von Christen aus anderen Ländern erfahren?
Oh ja, sicher. Die Solidarität der Weltkirche ist ein sehr großes Plus. Und ich glaube, wenn ich vorher eher sehr negativ geredet habe über die Situation, ich denke, das ist ein Lernprozess. Und wenn man bedenkt, dass ja alle mehr oder weniger Katholiken sind, ne, die im Spiel sind. Und alle auch den Papst dann erkennen und auf den Papst hören und so. Da ist doch eine große Chance, dass es wieder zum Frieden kommt. Das ist ein Lernprozess, aber ein Lernprozess innerhalb der katholischen Kirche. Und diesem Lernprozess gebe ich eine große Chance.
Sie sagen, die Katholiken, die hören auf den Papst. Die Beziehungen zum Heiligen Stuhl, zu Rom, sind also sehr gut. Und kürzlich war ja auch Präsident Ramos Horta zu Besuch bei Papst Benedikt. Ist das ein Zeichen dafür, dass Osttimor auch für Rom ein besonders wichtiger Staat ist? Denn ich sage das nochmal, es ist ja eigentlich eine Region, Asien ist ein Kontinent, wo das Christentum ja eigentlich in einer ganz besonderen Lage ist, in einer Minderheitenlage. Osttimor ist da das einzige Land, abgesehen von den Philippinen, das eine katholische Bevölkerungsmehrheit aufweist. Will Rom ihnen da sozusagen den Rücken stärken?
Ja, das war ja schon früher zur Zeit der Resistenz so, denn als der Papst Johannes Paul II. Nach Timor kam, das hat der Resistenz einen großen Auftrieb gegeben. Für das Nationalgefühl war das sehr wichtig. Und jetzt ist ja eine Statue hier, eine von diesem Papst. Und die soll jetzt demnächst auf einem Hügel aufgerichtet werden. Und in der Zeitung stand, dass der neue Papst selber kommen wird, um diese Statue einzuweihen. Und zwar im März, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber das stand in der Zeitung, das haben alle Leute als Wahrheit akzeptiert. Man freut sich sehr über den Papst. Und jetzt hat man diese 6 Meter hohe Statue, ne, mit einer Kapelle dazu. Da gibt es dann Wallfahrten dahin. Ich glaube, der Papst spielt eine wichtige Rolle in Osttimor. Denn niemand ist gegen den Papst. Ne?
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Osttimor beschäftigt uns heute, dieser junge, mehrheitlich katholische Staat in Ostasien. Telefonisch zugeschaltet aus der Hauptstadt Dili ist uns der Schweizer Jesuit Pater Rüdi Hoffmann. Pater Rüdi, Sie haben uns in den ersten beiden Gesprächsteilen die Lage auf Osttimor näher gebracht. Lassen Sie uns jetzt auf die Rolle der katholischen Kirche zu sprechen kommen. Bei 95% Katholiken, da könnte man ja fast neidisch werden. Aber ist denn das eine realistische Zahl? Oder bekennen sich nur deswegen so viele Menschen zum christlichen, zum katholischen Glauben, weil sie sich vom großen muslimischen Nachbarstaat Indonesien abgrenzen wollen?
Also das Letzte glaube ich weniger, dass die katholische sind, um sich abzugrenzen. Hingegen ist sicher wahr, dass die meisten dieser Katholiken von ihrem Glauben sehr wenig wissen. Und das ist noch eine große Aufgabe für die Katechese da. Und die wurden ja auch zum Teil aus pragmatischen Gründen katholisch während der Zeit des Widerstandes. Aber ich glaube schon, dass die Leute, fast alle Leute, dazu stehen, dass sie katholisch sind und stolz sind darauf. Aber das heißt leider nicht, dass sie untereinander einig sind. Die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ist leider nicht unbedingt ein Zeichen der Einheit. Und die offizielle Kirche, also die Bischöfe und so, die haben es auch nicht fertig gebracht, die ganze Bevölkerung zu umarmen.
Ja, trotz eines gemeinsamen Glaubensbekenntnisses, also trotz der Tatsache, dass fast alle Katholiken sind, ist die fehlende Einheit eines der größten Probleme des Landes. Was bedeutet das konkret für die Arbeit der Kirche?
Ja, ich glaube, diese Einheit, die muss jetzt geschaffen werden, auch von der Kirche aus. Und die muss ja über den politischen Parteien stehen. In den Massenmedien, es gibt ja eine katholische Radiostation von der Diözese hier in Dili. Und wir arbeiten von uns aus für das Fernsehen, für das staatliche Fernsehen, wo wir jede Woche zweimal eine halbe Stunde haben. Und diese halbe Stunde brauchen wir für die Geschichte von Timor, vor allem um zu zeigen, dass Timor eine eigene Geschichte hat, worauf man stolz sein kann, und um eine Identität zu schaffen und ein Selbstbewusstsein. Wir haben aber auch ein Programm zur Katechese, kann man sagen. Jetzt sind wir daran, bis Pfingsten über die ersten Christen zu reden und dann Beziehung zu schaffen zum jungen Christentum von Timor. Und dazu hat uns der Bischof von Dili Skripts gegeben, allerdings nur für kleine Einlagen, also 3 Minuten, 4 Minuten Einlagen. Denn er ist selber sehr interessiert an den Massenmedien und vor allem hat er früher sehr gerne Theater gespielt. Und das ist so sein Hobby. Und hat er so kleine Theater gemacht, sie sind sehr nett und die integrieren wir jetzt in unsere Programme. In diesen Theaterstücken kommen Beispiele aus dem täglichen Leben von Osttimor, wie man als Christ leben soll.
Ja, also Katechese ist wichtig und auch das von Ihnen angesprochene Programm, damit die Menschen lernen, etwas über ihre eigene Geschichte erfahren, damit sie auch stolz sind auf die eigene Geschichte und das wiederum die Einheit fördert. Nun haben wir schon gesagt, 95% oder noch mehr bekennen sich zum katholischen Glauben. Bedeutet das denn auch, dass sie dementsprechend viele Berufungen für ein geistliches Leben haben?
Ja, es gibt sehr viele Berufungen, verhältnismäßig sehr viele Berufe im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Das hängt natürlich auch zusammen mit der Krisensituation, wo es nicht so viele andere Möglichkeiten gibt, um sich zu entwickeln. Aber das Interessante ist, dass die Berufe, die wir seit dem Jahr 2000 vor allem haben, dass die relativ beständig sind. Es gibt nicht so viele Austritte.
Also Sie haben auch viele einheimische Priester schon ausgebildet. Haben Sie sonst einige Zahlen, damit wir uns ein Bild machen können, wie viele Priester es überhaupt gibt und wie das kirchliche Leben auf Osttimor organisiert ist?
Wir haben ein großes Seminar. Also die Theologie ist hier für die Zusammenpriester. Und dann haben verschiedene Orden und Kongregationen ihre eigenen Institutionen, die schicken meistens ihre Leute ins Ausland zum Studium. Es gibt sehr viele im Studium, aber noch nicht sehr viele Priester eigentlich. Ein Priester gibt es noch zu wenig. Aber das wird sich ändern, wenn die jungen Leute nachkommen. Ich weiß die Zahlen nicht genau, aber von den Jesuiten weiß ich es. Die Jesuiten, wir haben 20 Jesuiten, die in Manila ausgebildet werden. Wir haben 6 im Noviziat in Singapur und wir eröffnen jetzt in diesem Jahr ein Noviziat in Osttimor und wir denken, dass wir dann noch mehr Berufungen haben werden. So in einigen Jahren werden wir immer mehr Jesuiten, aber auch andere, die anderen Orden und Kongregationen, bei denen ist es ähnlich und auch bei den Diözesanklerus. Die Aussichten für die Zukunft sind sehr gut, was die Berufungen betrifft.
Pater Rüdi Hoffmann, ein Ereignis wirft seine Schatten voraus. Der Weltjugendtag in Sydney im nächsten Sommer, bei dem ja auch die Staaten der Region Ozeaniens, Südostasiens stark eingebunden sind. Wie bereiten Sie sich in Osttimor darauf vor?
Ja, es gibt viele Vorbereitungen. Also es werden viele Jugendliche werden nach Sydney gehen. Außerdem gibt es Gruppen aus anderen asiatischen Staaten und aus Europa, die auf dem Weg nach Sydney hier einige Zeit verbleiben wollen. Einige haben zwar in der Zwischenzeit wieder abgesagt, nachdem sie herausgefunden haben, wie kompliziert es ist, hierher zu kommen. Denn der Flug ist sehr teuer, um nach Osttimor zu kommen. Und da es nur ein Flugzeug gibt jeden Tag, oder nicht einmal ganz jeden Tag, in jeder Richtung, dann ist meistens noch eine zusätzliche Übernachtung dabei und so. Das ist es nicht so einfach.
Also trotzdem wollen viele dorthin. Ist das denn ein wichtiges Ereignis für die Gläubigen in Osttimor?
Ja, ich glaube, die wollen sehen, wie man hier lebt. Es ist nicht besonders schön im Moment, denn es gibt überall diese Flüchtlingslager. Das ist sehr deprimierend und dann gibt es immer noch sehr viele Ruinen, die noch nicht wieder aufgebaut sind. Auf der anderen Seite ist das religiöse Leben sehr aktiv. Also es gibt Prozessionen und die Leute machen mit. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Erlebnis für Pilger nach Sydney, die auf dem Weg hier vorbeikommen.
Abschließende Frage, Pater Hoffmann. Was erhoffen Sie sich generell für die nähere Zukunft Osttimors? Was muss jetzt am dringendsten geschehen, um das Land auf einen gesunden, auf einen demokratischen Weg in Ruhe und in Frieden zu schicken?
Was wir uns vor allem erhoffen und was die meisten Leute erhoffen, ist, dass in den Führungsgremien eine Einheit zustande kommt, dass man sich gegenseitig besser versteht. Und ich glaube, wenn das mal der Fall ist, dann können die Probleme gelöst werden. Aber solange halt die Oppositionspartei nicht einmal die Legalität der Regierung anerkennt, wird es schwierig sein.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit dem Jesuitenpater Rüdi Hoffmann aus Osttimor. Nächste Woche geht es bei Weltkirche aktuell um den Exodus der Christen aus dem Irak. Der irakische Erzbischof Louis Sako war auf Einladung von Kirche in Not kürzlich in Deutschland und hat auch als Gast am Jahresgedächtnis für Pater Werenfried van Straten teilgenommen. Dort hat er über das schlimme Schicksal seiner Christen berichtet. Sie hören Ausschnitte dieses Berichts nächste Woche, wie gewohnt. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not in München Ihr Volker Niggewöhner.